Du Heiliger Israels, du unser Gott, du unser Vater durch Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir durch Jesus dich haben dürfen, dich kennen dürfen. Wir danken dir, dass du uns durch Jesu Blut den Himmel aufgetan hast, schon jetzt und für die ganze Ewigkeit. Wir preisen dich, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass wir Frucht bringen können, nicht nur für diese Zeit, sondern Frucht, die dich verherrlicht bis in Ewigkeit. Welch eine Würde hast du uns gegeben, uns, die wir dich so verachtet haben, auf der Seite gelassen, dir nicht geglaubt. Vergib uns, Herr, erbarm dich über uns und hab Dank, dass du uns bis zum Ende hindurch liebst. Und so begegne du uns an diesem Morgen in deinem Wort, dass wir dich mehr schauen, dich mehr lieben. Tu alle Steine aus unserem Herzen hinaus, erforsche unsere Herzen, dass alle Motive, die dich nicht meinen, ins Licht deines Wortes gestellt werden und gerichtet von deinem Kreuz und gewaschen durch dein Blut, damit ungehindert deine Frucht, dein Leben, dein Wesen, Herr Jesus, durch jeden von uns offenbar wird und du Wohlgefallen haben kannst, Vater, durch Jesus an uns. Wir preisen dich, Vater, wir preisen dich, unseren Herrn Jesus Christus. Rede, Herr, wir wollen hören durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unser Thema ist ja für die neu hinzugekommenen von der Fruchtlosigkeit zu bleibender Frucht. Und wir haben zunächst gesehen in der Schrift, Gott zeigt schon im Natürlichen, dass es ihm um Frucht geht. Er hat den Menschen geschaffen, um fruchtbar zu sein. Er hat die Pflanzen und die Tiere geschaffen, um fruchtbar zu sein. Und all das Natürliche, was wir auch jeden Tag sehen, auch nach dem Sündenfall noch, weist uns hin, es geht immer wieder darum, Frucht. Zwar kommt dann auch der Herbst, die Blätter fallen wieder, die Früchte werden vorher geerntet. Es gibt ein Sterben, einen Winter, aber es kommt ein neuer Frühling und es weist uns immerhin auf den ewigen Frühling und auf das, was Gott in meinem und deinem Herzen tun will. Diese Welt vergeht, sie ist nur ein Bild, aber sie ist auch ein Zeugnis für die ewige Welt Gottes. Und dann haben wir gestern Abend gesehen, nein, gestern Morgen schon, Jesus Christus ist der Fruchtbringer, Jesaja 53. Er ist es, der sein Leben Gott geweiht hat und dessen Seele gearbeitet hat, der sein Blut vergossen hat, der sich zur Sünde und zum Fluch hat machen lassen und durch sein Sterben und durch sein Ja zu dem Zorn Gottes Frucht gebracht hat, nämlich dich und mich erworben hat zu seiner Gemeinde, weil Jesus starb. Darum können du und ich gerettet werden. Durch nichts anderes, nicht durch deine Gebete kannst du gerettet werden, auch nicht durch dein Bibellesen, auch nicht durch irgendwelche guten Werke, auch nicht durch irgendwelche fromme Übungen, sondern allein durch Jesus Sterben am Kreuz auf Golgatha. Nichts hilft uns, nicht im Leben und nicht im Sterben, außer Jesus und sein Blut. Und darum ist er der Fruchtbringer. Und indem du nun ihn aufgenommen hast in dein Herz, will er in dir die Frucht bringen. Er will in mir und in dir der Fruchtbringer sein. Und gestern Abend haben wir gesehen, wie können wir Frucht bringen? In Johannes 15 zeigt es uns der Herr so klar. Bleiben am Weinstock. Er ist das Zentrum, Jesus. Wir wollen auch nicht so sehr auf uns schauen. Natürlich im Lichte des Wortes Gottes überführt uns der Herr. Aber wir wollen auf den Weinstock schauen. Bleiben in ihm heißt nicht um uns selber kreisen. Das ist ein Leben in der Lüge. Denn er ist die Wahrheit. Er ist der wahrhaftige Weinstock. Wir wollen uns hängen an ihn, bleiben in ihm. Das bedeutet, dass wir selber in uns schwach sind und schwach werden. Das sieht man ja schon bei einem Kind. Wann bleibt es im Arm der Mutter? Wenn es ganz klein und ganz schwach ist. Wenn es dann größer wird, dann zappelt es und dann will es runter. Ist ja auch normal, es will selbstständig werden. Aber im Blick auf unser geistliches Leben ist es wichtig, dass wir immer so abhängig bleiben wie ein Baby. Nicht unmündig wie ein Baby, darauf kommen wir morgen noch. Aber so abhängig wie ein Baby, das alles von seiner Mutter braucht. So abhängig von Jesus werden, dass wir alle Zeit zu ihm sagen können, ich brauche dich. Das ist doch auch schön, Gott hat es auch wieder im irdischen Leben so gezeigt. Wenn ein Mensch dir sagt, ich brauche dich, das tut uns wohl. Und wie wohl tut es dem Herrn Jesus, wenn wir ihm sagen, wenn du ihm sagst, ich brauche dich zu allem. Zum Schlafen und zum Wachen, zum Aufstehen, zum Essen und vor allem auch, um innerlich für dich reif zu werden. Ich brauche dich. Und sag's auch ruhig deinem anderen, deinem Nächsten, deinem Ehemann, deiner Ehefrau oder deinem Kind oder dem, der mit dir ist. Ich brauche dich. Gott hat uns füreinander erschaffen. Und er freut sich, wenn wir ihm sagen, ich brauche dich. Und dass wir ihn brauchen, sehen wir heute in Hesekiel 47. Hesekiel 47. Heute geht es nicht um den wahren Weinstock, Jesus Christus. Heute geht es um die Tempelquelle, Jesus Christus. Wieder um ihn. Die Tempelquelle in Hesekiel 47. Hesekiel war ein junger Mann von etwa 25 Jahren. Er lebte etwa 600 vor Christus und Israel war gerade an den Punkt gekommen, dass sie keine Frucht mehr brachten. Sie waren abtrünnig geworden für Gott. Und darum hat Gott sie in die Gefangenschaft, in den heutigen Irak, nach Babylon geschickt. Sie wollten die Götzen und sie bekamen die Götzen. Nicht, weil Gott sie nicht liebte, sondern damit sie erkannten bei den Götzen, die Götzen sind nicht Gott. Damit sie merkten, ich brauche den wahrhaftigen Gott. Und in dieser Zeit des Gerichts ging der junge Hesekiel, wie auch Daniel, der junge Daniel, Daniel war etwa 18 damals und Hesekiel etwa 25, gingen zusammen mit den Gefangenen nach Babylon, den heutigen Irak. Und das Volk, das dort war, die Gefangenen, glaubten immer noch nicht, dass das Gericht kommen kann. Die sagten, Jerusalem ist die heilige Stadt, sie wird niemals zerstört. Das war der Selbstbetrug, in dem wir auch oft stehen. Und denken, nein, mir kann sowas nicht passieren. Von wegen. Gottes Gericht musste kommen. Und in dieser Zeit sieht Hesekiel die Herrlichkeit Gottes. Das erste Kapitel beginnt mit dem Schauen der Herrlichkeit Gottes. Es wird in Kapitel 10 wiederholt. Es ist das Gleiche, was der Seher Johannes in der Offenbarung sieht, in Kapitel 1 und in Kapitel 4. Und in diese Situation hinein muss Hesekiel die Strafe, die Sünde und die Strafe des Volkes selber tragen. Wenn wir mal wieder Hesekiel durchnehmen oder wenn Sie es in dem Buch sehen, dann werden Sie erkennen, wie wunderbar Gott seine Knechte und Mägde führt. Hesekiel sagt nicht, ja, mein Volk ist so sündig, ich habe damit nichts zu tun. Nein, nein, er musste mitgehen, er musste mitleiden und er litt noch mehr. Denn das Volk sah es ja gar nicht, Jerusalem wird untergehen. Hesekiel bangte und litt und musste die Strafe für das Volk mittragen. Aber mitten in diesem furchtbaren Leid gab Gott ihm den Blick der Herrlichkeit Gottes, das stärkte ihn. Er ließ ihn aber auch sehen, was kommen würde. Die Herrlichkeit verließ den Tempel. Das sehen wir in den ersten Kapiteln. Er sieht, wie die Herrlichkeit immer mehr sich entfernt. Er sieht, wie der Abfall des Volkes zunimmt, wie es keine Frucht bringt und darum abgehauen wird. Es geht nach Babylonien. Aber am Ende sieht Hesekiel, die Herrlichkeit kommt zurück. Das Volk tut Buße und die Herrlichkeit kommt zurück in den Tempel. Und hier ab Kapitel 40 bis 48 wird nun gezeigt, was sich geschichtlich erfüllen wird. Die Herrlichkeit Gottes kehrt zurück. Und da wird uns geoffenbart im vorletzten Kapitel 47 die Tempelquelle, der Ursprung des Segens für Israel, aber auch für uns. Und wir wollen das heute Morgen und heute Abend besprechen, dass wir genügend Zeit haben dafür. oder mindestens mehr als sonst. Wir lesen jetzt Vers 1 bis 12. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels gegen Morgen. Denn die vordere Seite des Tempels war gegen Morgen. Oder gegen Osten, sagen andere Übersetzungen. Und das Wasser lief an der rechten Seite des Tempels, entweder neben oder südlich von dem Altar, gegen Mittag. Und er führte mich hinaus zum Tor gegen Mitternacht und brachte mich auswendig herum zum äußeren Tor gegen Morgen. Und siehe, das Wasser sprang heraus von der rechten Seite. Und der Mann ging heraus gegen Morgen und hatte die Messschnur in der Hand und er maß 1000 Ellen, etwa 400 Meter, und führte mich durchs Wasser, dass mir es an die Knöchel ging, und maß abermals 1000 Ellen und führte mich durchs Wasser, dass mir es an die Knie ging, und maß noch 1000 Ellen und ließ mich dadurch gehen, dass es mir an die Lenden ging. Da maß er noch 1000 Ellen und es war so tief, dass ich nicht mehr gründen konnte. Denn das Wasser war zu hoch, dass man darüber schwimmen musste und es nicht gründen konnte. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, das hast du ja gesehen. Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Bachs. Und siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir, dies Wasser, das dagegen morgen herausfließt, wird durchs Blachfeld fließen ins Meer. Und wenn's dahin ins Meer kommt, da sollen desselben Wasser gesund werden. Ja, alles, was darin lebt und webt, dahin diese Ströme kommen, das soll leben. Und es soll sehr viel Fische haben und soll alles gesund werden und leben, wo dieser Strom hinkommt. Und es werden die Fische an demselben stehen, von Engedi bis zu Eglaim, wird man die Fischgarne aufspannen. Denn es werden daselbst sehr viel Fische von allerlei Art sein, gleich wie im großen Meer. Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern gesalzen bleiben. Und an demselben Strom, am Ufer auf beiden Seiten, werden allerlei fruchtbare Bäume wachsen, und ihre Blätter werden nicht verwelken, noch ihre Früchte ausgehen. Und sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Frucht wird zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Die Tempelquelle, der Strom, das Wasser, das uns hier beschrieben wird, ist ein Bild für das Wort Gottes. Das Wasser in der Bibel ist ein Bild für das Wort Gottes. Das finden wir in Epheser 5. Da heißt es, dass wir gereinigt sind im Wasserbad des Wortes. Und zugleich ist es ein Bild, dieses Wasser, vom Heiligen Geist. Denn der Herr Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und nachher erklärt er, das sagt er aber von dem Heiligen Geist. Und indem der Strom ein Bild ist für das Wort, das geschriebene Wort, ist er auch ein Bild für das lebendige Wort, Jesus Christus. Denn ist es Ihnen aufgefallen, schon in Vers 1 haben wir gelesen, das Wasser lief an der rechten Seite des Tempels, unter dem Altar hin gegen Mittag oder südlich des Altars. Also dieses Wasser, dieses Wort hat mit dem Altar zu tun. Und wenn wir sehen, Jesus, das lebendige, fleischgewordene Wort Gottes, er hat am Kreuz, diesem alttestamentlichen Altar, es ist das Kreuz im Neuen Testament, sein Leben gegeben, sein Blut fließen lassen. Er wurde dort gekreuzigt und bei ihm ist der Ausgang des Lebens. Darum fließt das Wasser neben oder unter dem Altar. Jesus musste sein Leben geben, damit der Gnadenstrom seines Wortes, seines Lebens, des Heiligen Geistes fließen konnte. Zuerst für Israel, denn Hesekiel spricht für Israel. Aber nicht nur für Israel. Durch Israel auch für uns aus den Nationen. Und nicht nur der Altar weist hin auf Jesus Christus, sondern wir haben auch gelesen in Vers 12 am Ende: Ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Also das Wasser des Wortes Gottes, das lebendige Wort Jesus Christus, der Heilige Geist fließt aus dem Heiligtum, aus der Gegenwart Gottes. Und der Tempel, der im tausendjährigen Reich noch sein wird, in der Ewigkeit nicht mehr. In Offenbarung 21, 22 ist kein Tempel mehr nötig. Gott und das Lamm ist der Tempel. Aber im tausendjährigen Reich erinnert der Tempel an das Opfer Jesu. In der Ewigkeit erinnern die Wunden Jesu an ihn. In alle Ewigkeit sind die Wunden ein Zeugnis für die Liebe Gottes zu uns. Sind die Wunden des Lammes Gottes, in alle Ewigkeit sind die Wunden des Lammes Gottes der Erweis der Grundlegung aller Segnungen. Aber zugleich auch immer ein Zeugnis: Ich brauche ihn. Wir wären nicht bei ihm in Ewigkeit, wenn diese Wunden nicht wären. In alle Ewigkeit zeugen diese Wunden auch von unserer Verdorbenheit und von unserer Ohnmacht, von unserem erbarmungswürdigen Zustand, dass wir ihn brauchen, dass wir ohne Jesus nicht leben können. In alle Ewigkeit zeugen diese Wunden im Heiligtum von seiner nie endenden Gnade, die uns ans Ziel gebracht hat und die Ursache des ewigen Lobpreises Gottes und des Lammes sein werden. Immer diese Wunden vom Heiligtum, vom Altar. Und nur von daher können wir Frucht bringen. Das zeigt Gott Hesekiel und durch Hesekiel Israel zuerst und uns. Denn diese Prophetie ist ja Israel gegeben. Sie haben es vielleicht gehört, in den israelischen Zeitungen wird jetzt der Prophet Daniel abgedruckt oder schon einige Monate vorher, einige Wochen vorher, die wichtigen Kapitel 2, 7 und 9. Wie wunderbar Gott es tut. Auch Hesekiel wie Daniel ist für Israel gegeben, denn sie sind von dem fruchtbaren Volk zu einem unfruchtbaren geworden. Aber Gott hat sie nur eine Zeit lang auf die Seite gestellt, er hat sie wieder ins Land geführt und bereits blühen die irdischen Früchte. Es werden aber auch die Geistlichen wiederkommen, ganz neu, wie nie zuvor, zum Segen für die ganze Welt und als eine Vorbereitung für die Ewigkeit. Und die Ursache dieser irdischen Segnungen auch für Israel sind am Altar, am Kreuz, im Heiligtum geschehen, in Jesu Wunden, für Israel und für uns, damit wir Frucht bringen können. Wie wächst die irdische Frucht? Nur durch das Wasser. Wie wächst die geistliche Frucht? Nur durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, durch Jesu Wunden. Wir werden wieder zu dem Fruchtbringer hingeführt, zu dem wahren Weinstock, zu der Quelle, die einzige ist, die durch Dürre und durch Hitze uns fruchtbar ans Ziel bringt, siegreich ans Ziel bringt. Und nun zeigt uns der Heilige Geist durch Hesekiel und durch dieses Kapitel wieder, wie bei Johannes 15, dass das Fruchtbringen ein Reifen, ein Wachsen ist. Denn er führt den Propheten von Station zu Station durch diesen Gnadenstrom, durch dieses Wasser des Wortes, durch diese Verbindung mit dem Herrn Jesus selber. Wir haben gelesen in Vers 3: Und der Mann ging heraus gegen Morgen und hatte die Messschnur in der Hand, und er maß 1000 Ellen und führte mich durchs Wasser, dass mir es an die Knöchel ging. Hesekiel selber hat es gespürt, er ging mit diesem Mann durch dieses Wasser und plötzlich ging es ihm bis an die Knöchel. Da durfte er etwas erfahren von dieser Gnade Gottes vom Altar. Etwas erfahren von dieser Kraft des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes, das er selber geschmeckt hatte, das auch Israel schon erfahren hatte. Und für uns, alle, die wir Jesus persönlich aufgenommen haben in unser Herz, wir durften etwas schmecken und erfahren von dem Gnadenstrom des Blutes Jesu, des Wortes Gottes, des Heiligen Geistes. Noch nicht viel, bis an die Knöchel, aber wir merkten bereits, ich brauche Jesus. Wir merkten zu Beginn unseres Glaubens, nur durch Jesus habe ich Vergebung der Sünden. Nur durch Jesus habe ich ewiges Leben. Aber dann wird er weitergeführt und maß abermals 1000 Ellen und führte mich durchs Wasser, dass mir es an die Knie ging. Hesekiel wird weiter in das Wasser hineingeführt, sodass er jetzt das Wasser bis an die Knie spürt. Für Israel, sie werden durch äußere Not, auch jetzt, wie ist es eine Not für die Siedler jetzt, dass der Frieden wahrscheinlich kommen wird. Und er muss ja kommen, denn sonst würde ja Gog und Magog nicht einmarschieren. Wir wissen, es muss ja so kommen. Aber für die Siedler und für die, die sich auf das Wort stützen, vielleicht noch nicht im Glauben an Jesus, aber einfach auf das prophetische Wort, ist es furchtbar. Aber all diese Not darf sie auf die Knie bringen. Und wie schön ist es dann, wenn sie das Wort Gottes in der Zeitung lesen dürfen. Wollen wir beten für sie? Und wie schön ist es, dass die Neuen Testamente in den Schulen und unter den Soldaten verteilt werden. Gott bereitet sich nicht nur seine Braut aus Juden und Heiden zu, es gibt heute mehr messianische Juden als je zuvor, sondern er bereitet sich gleichzeitig den Überrest Israels vor, der ihn erkennen wird, wenn Jesus wiederkommen wird in großer Kraft und Herrlichkeit, die dann Buße tun werden, wenn sie den sehen, in den sie gestochen haben. Sacharja 12, Vers 10. Aber auch uns gilt es. Du hast mit Jesus einen guten Anfang gemacht? Wunderbar. Du hast Vergebung der Sünden? Du hast ewiges Leben? Wunderbar. Gott erhört deine Gebete? Wunderbar. Aber plötzlich merkst du, es kommt ganz anders, als du gedacht hast. Plötzlich erhört er vielleicht nicht mehr so, wie du gedacht hast. Plötzlich führt er ganz anders und du bist völlig konfus. Und das Wasser geht dir bis an die Knie und du spürst, ich muss mehr beten. Du gehst zum Herrn und du ringst und du flehst und du bittest, Herr, was ist los? Zeige mir, was ich nicht sehe. Er führt uns auf die Knie. Er führt uns ins Gebet. Der Prophet sagt, die Anfechtung lässt aufs Wort merken. Und der Herr Jesus hat nur eines im Sinn. Er liebt dich und mich. Er will uns noch inniger zeigen. Du brauchst mich, aber ich will auch dich. Er hat Verlangen nach uns. Er liebt uns. Er weiß, dass wir nur in der Gemeinschaft mit ihm leben können. Und auch als Kinder Gottes vergessen wir so oft, dass es Jesus ist. Wir denken dann plötzlich, oh, jetzt habe ich Vergebung, jetzt habe ich ewiges Leben, jetzt stehe ich gut da, jetzt kann Gott doch mit mir zufrieden sein. Da kommt der geistliche Hochmut oder da kommt die Oberflächlichkeit, da kommt das Murren und auch den Nächsten von oben herab behandeln, auch unter Christen. Und Gott führt uns, dass wir auf die Knie gehen und spüren, ich brauche den Gnadenstrom, ich brauche das Wort, ich brauche das Blut Jesu, ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche das verborgene Manna. Sonst bin ich untauglich, dann bin ich keine Frucht für den Herrn, sondern eine Dorn und eine Distel, für Gott und für meine Nächsten. Und er bringt uns auf die Knie und darum, wenn er uns auf die Knie bringt, innerlich oder äußerlich, lasst uns nie vergessen, ihm immer wieder zu danken, auch für das Schwere. Denn es ist nur seine Liebe. Der Teufel sagt, Gott liebt dich nicht, er will nur dein Böses, wie schon zu Adam und Eva. Abweisen müssen wir ihn. Gott liebt dich mit einer reinen Liebe, die dir das Herrlichste gegeben hat in Jesus, was offenbar werden wird in Ewigkeit. Er liebt dich, darum suche ihn auf den Knien. Suche ihn. Indem du ihn suchst, auch als Kind Gottes, findest du nicht nur ihn, sondern die Antwort deiner Fragen. Manchmal ist es auch so, dass wir folgen, von Sünde tragen müssen und Gott uns dadurch auf die Knie bringt. Wir wollen einmal dazu aufschlagen, Kolosser 3, Vers 23. Da steht ein schönes und zugleich ernstes Wort. Kolosser 3, Vers 23 bis 25. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und wisst, dass ihr von dem Herrn empfangen werdet die Vergeltung des Erbes, denn ihr dient dem Herrn Christus. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat, und gilt kein Ansehen der Person. Gott will in unserem Herzen wirken, ihn zu suchen. Herr, was gefällt dir? Dass wir nicht so sehr fragen, was gefällt dem oder dem oder mir, sondern was gefällt dir? Suche über alles, in allem, immer wieder das Wohlgefallen des Herrn. Dann aber in Vers 25, und das haben wir sicher alle schon erlebt. Wer aber Unrecht tut, dem wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Wenn uns Unrecht getan wird, dann bäumen wir uns auf, und das ist verständlich und normal. Aber dann wollen wir uns doch immer daran erinnern, habe ich vielleicht an irgendeiner Stelle Gott und einem Nächsten Unrecht getan? Woran Gott mich jetzt erinnert? Vielleicht hat der andere nicht recht in dem, was er mir jetzt sagt oder vorhält. Aber wir haben immer Grund, uns zu beugen und zu sagen, Herr, ich habe vielleicht einem anderen viel schlimmer Unrecht getan, als mir jetzt Unrecht zugefügt wurde. Und vielleicht erinnerst du mich jetzt dran, um das Wort zu erfüllen, denn Gott ist gerecht und heilig. Und es ist gut, wenn wir sagen, Herr, vergib mir, wo ich anderen vielleicht noch viel schlimmer Unrecht getan habe. Und indem wir so nicht um uns schlagen, sondern in uns schlagen, vergeht es uns auch, dass wir nicht vergeben können. Überlege einmal, was du schon Gott und anderen angetan hast. Und indem du dich im Lichte Gottes erkennst, wird es dir leicht fallen, dem anderen zu vergeben. Und so wollen wir auch die schweren Dinge, wodurch Gott uns in die Knie treibt, dankbar aus seiner Hand annehmen. Danke immer wieder für alles, denn es ist Gottes Liebe, der dir den Gnadenstrom des Blutes Jesu und des Wortes Gottes und des Herrn Jesus selber immer lieber machen will. Und gehe auf deine Knie und, wie es in Prediger 8, Vers 3 heißt, gehe nicht so schnell weg vom Angesicht des Herrn, denn er will aus einem Unfruchtbaren ein fruchtbares Kind Gottes machen. Amen. Wir wollen aufstehen und beten. Du treuer Gott, wir danken dir, dass du nicht müde wirst, uns zu segnen, dein Wort zu geben, uns dich selbst mitzuteilen und deine alle Erkenntnis übersteigende Liebe zu offenbaren. Wir danken dir, dass wir den Wahrhaftigen kennen dürfen, Jesus Christus, der bis in Ewigkeit treu bleibt. Vergib, wo wir untreu waren. Reinige uns durch dein kostbares Blut von allem Bösen, um deines Namens willen, um Golgathas willen, und verwandle allen Fluch in Segen, um Golgathas willen, um deines Sterbens willen am Kreuz. Und nimm unser Leben neu hin und wirke deine Frucht in uns. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Glaube, Freundlichkeit, Gütigkeit, Sanftmut, Keuschheit. Hier sind wir. Und bewahre uns in der innigen Gemeinschaft vor dir und in dir. Durch Jesu Blut, durch dein Wort und durch deinen Geist, durch diesen Gnadenstrom, wir beten dich an, unser geliebter Vater, unser geliebter Herr Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Amen. 1, Vers 30. Jesus Christus, welcher uns gemacht ist von Gott zur Gerechtigkeit, er ist unsere Gerechtigkeit und unsere Heiligung, unsere Frucht, unser Fruchtbringen. Im Haus.
bereits gesehen, wie Hesekiel geführt wird. Geführt wird durch den Strom, der von dem Tempel ausgeht in Jerusalem. Und wie er immer tiefer hineingeführt wird in diesen Strom, der ein Bild für das Wort Gottes ist, für den Heiligen Geist. Ja, für Jesus Christus selber, der das fleischgewordene Wort ist. Hesekiel wird geführt und wir sehen, wie auch bei Johannes, 4 Stufen, wie aus einem Fruchtlosen ein fruchtbarer Mensch Gottes wird. Bei Johannes sahen wir keine Frucht, Frucht, mehr Frucht, viel Frucht. Und wir sahen die Bedingung, bleiben. Und ich möchte noch einmal hinzufügen, bleiben bedeutet nicht, dass wir nicht sündigen. Es ist eine falsche Lehre. Wir sündigen alle mannigfach, wir wollen nicht mehr sündigen. Aber bleiben bedeutet, immer wieder sofort zu Jesus zurückkommen. Sobald wir irgendeine kleine Sünde in Gedanken oder Worten oder auch eine größere bemerkt haben, dass wir sofort sagen, Herr Jesus, reinige mich durch dein Blut und erfülle mich neu mit deinem Geist, dass wir nichts anstehen lassen, keine Wolke zwischen Gott und uns und keine Wolke zwischen einem Nächsten und uns, dass wir sofort immer wieder zu Jesus zurückkommen und um Vergebung bitten und sein teures Blut in Anspruch nehmen. Das bedeutet bleiben, leben vom Blut Jesu. Der Gerechte wird nicht davon leben, dass er nicht sündigt. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Wie oft steht das in der Bibel? 4-mal. Wie wichtig ist dieses Wort für uns. Gott wusste, wie schnell wir das vergessen. Und erinnert dich und mich daran, dass wir im Glauben uns auf das stützen, was Jesus getan hat. Gott zeigte Hesekiel in diesem Kapitel das Geheimnis des Fruchtbringens für Israel. In Hesekiel 37, das wollen wir jetzt nicht aufschlagen, aber viele von Ihnen kennen dieses Kapitel, in Hesekiel 37, also 10 Kapitel vorher, lesen wir von der Wiedergeburt Israels. Wie sie den Messias erkennen, wie sie umkehren und geistlich erneuert werden. Und in Kapitel 38 kommt noch einmal der Kampf, Gog und Magog. Hier wird uns eine geistliche Lektion gegeben. Bevor das Leben aus dem Geist beginnt in Hesekiel 47, kommt zunächst der Kampf. Und es gilt auch für unser Leben. Womit beginnt das Leben eines Christen? Mit der Wiedergeburt, mit der Bekehrung. Mit der Bekehrung beginnt das Leben eines Christen. Sich abkehren von der Welt, von sich selber und hin zu Jesus. Wie sagt es der Herr Jesus durch Johannes 1, Vers 12? So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Hast du den Herrn Jesus schon persönlich so aufgenommen, ganz kindlich? Du brauchst einfach zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, ich nehme dich jetzt auf in mein Herz. Und ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Das ist der erste Schritt, die Bekehrung, die wird bestätigt durch den Heiligen Geist. Es ist die Wiedergeburt, in dem ein Mensch sich wahrhaftig zu Jesus hinbekehrt, für Jesus Christus entscheidet. Kommt der Heilige Geist durch das Wort Gottes in den toten Geist des Menschen und macht den toten Geist des natürlichen Menschen lebendig. Und er ist ein wiedergeborenes Kind Gottes, durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist. Und erst dieser wahre, wiedergeborene Christ kann dann Frucht bringen. Wer gar nicht angeschlossen ist an den Weinstock Jesus Christus, kann keine Frucht bringen. Da kann man sich zwar bemühen, und viele sagen, ich bemühe mich, ein guter Christ zu sein. Ich bemühe mich, die Gebote zu halten. Aber jeder, der aufrichtig ist vor sich selbst und vor Gott, der erkennt, ich kann es nicht, die Gebote halten. Ich brauche Jesus. Wir brauchen Jesus. Also das Erste, um wachsen zu können, um Frucht tragen zu können, ist die Bekehrung und Wiedergeburt. Die Bekehrung ist die menschliche Seite, die Wiedergeburt die göttliche Bestätigung. Und dann, wie können wir Frucht bringen? Wir haben gesehen, Hesekiel wurde zuerst bis zu den Knöcheln ins Wasser geführt. Da hat er etwas von der Gnade Gottes geschmeckt. Mir sind die Sünden vergeben. Dann ging es tiefer bis an die Knie. Und wir lernen das Beten durch Anfechtung, wie wir heute Morgen gehört haben. Und schließlich lesen wir in Hesekiel 47, Vers 4b, und maß noch 1000 Ellen und ließ mich dadurch gehen, dass es mir an die Lenden ging. Frucht bringen bedeutet, dass das Wasser uns bis an die Lenden geht. Das ist der Sitz unserer Kraft. Gott führt uns Wege, dass er uns die eigene Kraft nimmt. Wie heißt es im Psalm 102? Du hast auf dem Wege meine Kraft zerbrochen. Oder wie sagt Hiob in Kapitel 19, in diesem Siegeskapitel? Er hat meine Ehre ausgezogen. Er hat meine Kraft zerbrochen. Er hat mich erschöpft gemacht. Oder wie erlebt es Jakob am Jabbok? Da rang ein Mann mit ihm und es wurde ihm der Sitz seiner Kraft gebrochen. In 1. Mose 32, Vers 26, bis er rief, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und Paulus schreibt, ich will mich am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen, damit Christi Kraft in mir mächtig wird. Wir sehen hier, Frucht bringen hängt ganz eng zusammen damit, dass wir in Leiden geführt werden. Frucht bringen hängt ganz eng zusammen damit, dass uns das Natürliche genommen wird. Israel hat eine Blütezeit erlebt unter David. Aber nachher wurde ihnen alles genommen, Jerusalem wurde zerstört. Hesekiel musste es erleben mit dem ganzen Volk. Und so geschieht es auch in unserem Leben als Kinder Gottes. Wir erfahren die Gnade durch die Vergebung der Sünden, aber dann will er uns tiefer wurzeln. Und es kommen Anfechtungen und es kommen Prüfungen über unser Leben. Und dann will der Feind dich hart machen. Aber Gott will durch den Heiligen Geist Frucht wirken in mir und in dir. Darum halte ihm still, wenn er das Wasser bis an deine Lenden gehen lässt. Wenn er das Natürliche dir nimmt, dass du plötzlich nicht mehr kannst, was du vorher konntest. Wundere dich nicht, es ist der Herr, der dich fruchtbar machen will für ihn. Wir schlagen dazu auf Psalm 107, Vers 33 bis 35. Psalm 107, Vers 33 bis 35. Hier wird uns genau dieser geistliche Prozess beschrieben, den Israel erfahren hat und erfahren wird und den die Gemeinde Jesu und den du und ich persönlich als Kinder Gottes erfahren. Er machte Bäche trocken und ließ Wasserquellen versiegen, dass ein fruchtbar Land zur Salzwüste wurde, um der Bosheit willen derer, die darin wohnten. Mit anderen Worten, er machte das, was einmal blühte in deinem Leben, plötzlich ganz zunichte. Plötzlich hat er dir das genommen, was einmal ganz selbstverständlich war. Da, wo Wasser war, ist plötzlich Dürre geworden. Da, wo Freude und Schönes war, ist plötzlich Schweres geworden. Aber dann geht es weiter. Er machte das Trockene wiederum wasserreich und im dürren Lande Wasserquellen.
Das ist das Wunder des Fruchtbringens, dass der Herr bei Israel wirken will und auch in deinem und meinem Leben.
Wir lesen in Johannes 3, Vers 6, das Fleisch ist nichts Nütze. Und wenn wir zum Glauben kommen an Jesus, dann ist es oft so, dass wir uns am Anfang noch auf unser Fleisch verlassen. Wir denken, oh, ich kann doch dem Herrn nachfolgen. Ich werde ihn immer lieben wie der Petrus, ich werde ihn nicht verleugnen. Wir halten sehr viel von uns selber und denken, ich schaffe das schon. Und der Herr zeigt uns die Wahrheit über uns, die er schon längst in seinem Wort gesagt hat, nämlich das Fleisch ist nichts Nütze, in Johannes 3, Vers 6. Und Johannes 6, Vers 63, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Es ist nichts Nütze. Und wenn wir uns noch so sehr bemühen mit unserem eigenen, es kann vor Gott nicht bestehen und es bringt keine Frucht, die da bleibt. Darum lass Gottes Weg an dir geschehen, Gottes Willen an dir geschehen, wenn er deine Lenden, die Kraft, den Sitz deiner Kraft in die Prüfung hineinbringt, in das Wasser bringt. Es soll noch tiefer gehen. Wir haben in Vers 5 gelesen von Hesekiel, damit das Trockene wieder wasserreich würde, wurde Hesekiel geführt, dass man darüber schwimmen musste. Da maß er noch 1000 Ellen, etwa 300 bis 400 Meter, und es war so tief, dass ich nicht mehr gründen konnte, denn das Wasser war zu hoch, dass man darüber schwimmen musste und es nicht gründen konnte. Ist dir das Wasser auch schon bis über den Hals gegangen, bis zum Hals gegangen? Zu hoch? Dass du nicht mehr darüber hinweggeschaut hast? Es ist der Herr. Es ist der Herr, der uns lehren will, zu schwimmen. Das heißt, zu nehmen von ihm. Nicht mehr zu nehmen von uns, von Fleisch und Blut. Nicht mehr die Hilfe von uns selbst oder Menschen zu erwarten, sondern dich ganz zu stützen auf Jesus. Und damit kommen wir wieder auf das Zentrum des Fruchtbringens. Es ist Jesus Christus, der Fruchtbringer. Er hat am Kreuz von Golgatha alles vollbracht. In Johannes 19, Vers 30, als er ausrief, es ist vollbracht, da hat er alles getan, damit ich und du Frucht bringen können. Er hat deine Sünde dort gerichtet. Darum, wenn du Jesus aufgenommen hast, schau auf Golgatha. Dort hängt deine Sünde. Du sagst, ja, aber ich bin immer wieder im Zweifel. Oder es kommen böse Gedanken. Schau weg von dir, schau auf Golgatha. Es ist vollbracht. Da hängen nicht nur deine Sünden, da hängt auch die Sünde, das ganze verdorbene Wesen, der alte Mensch, hängt dort am Kreuz und ist gerichtet. Du sagst, ja, der Feind ficht mich immer wieder an. Ich komme nicht durch, ich kann nicht beten, ich kann nicht glauben. Schau nach Golgatha, Jesus, dein Fruchtbringer, es ist vollbracht. Der Feind ist besiegt, die Mächte sind besiegt, sie haben nichts mehr an dir und mir. Es sei denn, wir hätten noch verborgene Sünde. Aber die dürfen wir alle ans Licht bringen. Am Kreuz ist alles Böse gerichtet. Oder die Welt macht dir zu schaffen. Ich bin der Welt gekreuzigt und die Welt ist mir gekreuzigt. Am Kreuz ist der Sieg vollbracht über jeden Feind Gottes und damit auch über jeden unserer Feinde. Und darum schau nicht auf dich selber, wenn der Herr dir das Wasser gehen lässt bis an den Hals, dass du nicht mehr drüber hinaus siehst, dann fange gerade an zu danken. In zerbrochenen Gefäßen kann der Heilige Geist wirken, so wie wir es gesungen haben, nur Gefäße, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Stütze dich nicht auf deine Gefühle. Wenn Gott das Wasser bis hierhin gehen lässt, dann gehen die Gefühle ganz weg. Das kennen wir alle. Dann spüren wir Jesu Gegenwart nicht mehr. Und dann kommen alle möglichen dunklen Gedanken, gerade wenn wir auch körperlich angefochten sind. Schaue auf Golgatha, schaue auf Jesus, deinen Fruchtbringer. Es ist vollbracht. Er hat es vollbracht und er sagt ganz ernst in Sprüche 28, Vers 26, wer sich auf sein Herz verlässt, ist ein Narr. Verlasse dich nicht auf dein Herz, das ist einmal himmelhoch jauchzend und dann mal wieder zu Tode betrübt. Einmal ist dir ein Mensch sympathisch, dann wieder nicht. Das ist das Herz. Wer sich auf sein Herz verlässt, ist ein Narr. Aber wer sich auf den Herrn verlässt und auf sein Werk, auf Golgatha, es ist vollbracht, der ist in Jesus. Und er lernt zu schwimmen. Wir lernen zu schwimmen. Wir verlernen es, auf uns selber uns zu stützen. Und damit erfüllt sich das Fruchtbringen. Paulus drückt es so aus in Philipper 3, Vers 3. Wenn Sie die Bibel dabei haben, schlagen Sie doch diesen wichtigen Vers mit auf und kreisen Sie ihn sich ein. Philipper 3, Vers 3. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geiste dienen und rühmen uns von Christo Jesu und verlassen uns nicht auf Fleisch. Ich möchte es noch einmal wiederholen, weil viele Kinder Gottes, wenn das Wasser kommt und bis zum Halse steigt, oft nicht wissen, was soll es jetzt bedeuten. Es ist der Herr. Der Herr will dich fruchtbar machen. Indem du ein Kind Gottes geworden bist, hast du jetzt zwei Naturen. Die alte Natur ist immer noch da. Aber die neue Natur ist auch da. Und Gott will, dass wir uns nicht auf die alte Natur stützen, nicht auf das Fleisch stützen, sondern im Geist Gott dienen. Wir lesen in Römer 7, da sagt Paulus, so diene ich nun mit meinem Verstand, oder wir könnten auch sagen mit dem Geist, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Das ist immer so. Und der Geist streitet wieder das Fleisch und das Fleisch streitet wieder den Geist. Galater 5, Vers 17. Darum schaue auf Golgatha. Jesus hat das Fleisch gekreuzigt. Und nimm diese objektive Heilstatsache einfach im Glauben an. Was bedeutet das, im Glauben annehmen? Es bedeutet ganz einfach danken. Wenn dir das Wasser bis an den Hals geht, übe dich im Schwimmen, indem du sagst, ich danke dir, Herr Jesus, dass ich in dir Sieg haben darf, in dieser Prüfung. Ich danke dir, dass ich lernen darf, mich nicht auf Fleisch und Blut, mich nicht auf das Sichtbare zu stützen, nicht auf das, was ich hoffe oder andere meinen, sondern auf dein Wort, auf dein vollbrachtes Werk am Kreuz von Golgatha. Ich möchte Ihnen dazu etwas vorlesen von Frau Dr. Wasserzug, wie sie es selber erfahren hat. Sie hat es in den 70er Jahren, bevor sie zu uns kam nach Montevideo, hat sie in Tulsa, Oklahoma unterrichtet und da hat sie das ihren Studenten weitergegeben. Und zwar dieses Leben, das fruchtbar wird, etwas über das Leben, das fruchtbar wird durch den Heiligen Geist. Sie sagte damals vor den Studenten, ich glaubte immer an die volle göttliche Inspiration der Bibel und verkündigte das wahre Evangelium der Erlösung durch das Blut Jesu Christi. Aber ich bemerkte, dass etwas fehlte in meinem persönlichen Leben und in meinem Dienst. Und ich wusste, was es war, die Kraft des Heiligen Geistes. Doch ich wusste nicht, wie diese Kraft zu bekommen sei. Nach 10 Jahren harter Arbeit für den Herrn, und sie diente ihm ja an den Universitäten am Anfang, ohne wirkliche Frucht begegnete ich in der Schweiz Miss Ruth Paxson aus Amerika, der Autorin von Leben im Geist. Und ich wusste sofort, sie hat, was ich nicht habe. Ich las ihr Buch und war beeindruckt von der Kraft des Heiligen Geistes, die in diesem Buch geoffenbart ist. Aber wieder war meine Frage, wie kann ich diese Kraft bekommen? Und vielleicht fragt mancher von Ihnen auch, wie kann ich die Kraft des Heiligen Geistes bekommen? Zum Fruchtbringen, zum Schwimmen, zum Überwinden in der Prüfung. Genau vor ihrer Abreise von Europa hatte ich ein wenige Minuten dauerndes Gespräch mit Ruth Paxson und stellte ihr die ganz klare Frage, wie kann ich die Kraft des Heiligen Geistes empfangen? Sie antwortete auf die gleiche kurze Weise, Sie müssen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Meine Frage war erneut, wie kann ich erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Sie antwortete, Sie müssen diese Gabe annehmen durch Glauben. In diesem Moment kam es wie ein Blitzlicht in meinen Geist. Ja, ich hatte die Vergebung der Sünden und das neue Leben im Glauben angenommen. So musste ich auch das Angebot, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, durch Glauben annehmen. Ich tat es in diesem Augenblick. Ich durfte dem Herrn danken, dass er mich mit seinem Geist der Kraft erfüllt hatte. Dies geschah vor mehr als 40 Jahren und ich kann bezeugen, dass ich jeden Tag in all diesen Jahren im Dienst des Herrn, und sie hat ja bis fast 100 Jahre alt hier in diesem Haus dann noch in den letzten Jahren, dem Herrn dienen dürfen. Ich hatte in all diesen Jahren im Dienst des Herrn das tiefe Bewusstsein, dass der Heilige Geist der Herr in meinem Herzen und dass seine Kraft das Geheimnis meines Dienstes ist. Zwei Dinge möchte ich unterstreichen aus dem, was sie uns hier schreibt als Zeugnis. Auch du und ich dürfen mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, indem wir ihm die Herrschaft geben. Indem wir sagen, Herr Jesus, nimm du durch den Heiligen Geist die Herrschaft in meinem Leben. Und das Zweite, dass wir im Glauben dafür danken. Ich danke dir, dass du mir jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes das gibst, was ich brauche in dieser Situation, um siegreich hindurchzugehen. Im Glauben vorwärts gehen bedeutet ganz objektiv annehmen, was Jesus am Kreuz uns gegeben hat, als er ausrief, es ist vollbracht. Darum, wenn du in Prüfungen kommst, jetzt wenn du wieder nach Hause gehst, dann ist es oft schwer für die Einzelnen. Habe keine Angst. Jesus ist da. Er ist auferstanden, er lebt und ist zu Rechten Gottes. Und er hat es vollbracht. Lebe davon und danke dafür. Ich danke dir, dass du den Sieg hast, auch in mir, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Bitte nicht mehr darum, wenn du es getan hast, sondern nimm es im Glauben durch Danken. Amen. Wir wollen aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du auch uns lehrst, nicht mehr auf uns selber zu vertrauen, auf das, was wir können oder nicht können, dass du uns zu Schanden werden lässt an unserem eigenen, damit wir ganz dir vertrauen und Gesegnete sind. Wir danken dir, dass du uns lehrst, dass wir auf den Geist säen, dass wir uns nicht auf Fleisch verlassen, sondern im Geist dir dienen. Nicht auf unsere Gefühle, auf unsere Empfindungen, nicht auf unseren Verstand, nicht auf unseren Willen bauen, sondern ganz mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnen, dass er uns deine Gedanken gibt, dass er uns hilft, unseren Willen ganz unter deinen Willen zu stellen und dass er uns die Gnade gibt, mit dir zu empfinden und die Verlorenen zu dir hin zu lieben und mit den Weinenden zu weinen und mit den sich Freuenden uns zu freuen. Wir danken dir für die Kraft des Heiligen Geistes, die uns Jesus verklärt. Jesus, unseren Fruchtbringer, du, der du am Kreuz alles vollbracht hast. Wir danken dir für deinen Sieg, für jeden von uns persönlich. Und lass doch keinen unter uns sein, der dir dafür nicht dankt. Herr Jesus, bewahre dein Wort in unseren Herzen und mach uns zu solchen, die lernen, zu schwimmen in deiner Gnade, in deinem Wort, in dir selbst, Herr Jesus Christus. Wir danken dir für dein vergossenes Blut, das uns hilft, mit dir zu leben.
durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir rühmen dich und loben dich und preisen deinen Namen, der über alle Namen ist, mit Recht. Denn du hast als das Lamm Gottes den Drachen überwunden. Gelobt seist du in Ewigkeit, du und der Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist. Amen.